Als sie das Speisezimmer betraten, bemerkte Cedric, dass auch dies ein sehr großer, imposanter Raum war und dass der Diener, welcher hinter des Grafen Stuhl stand, die Eintretenden höchst erstaunt anstarrte. Endlich war der Stuhl erreicht, die Hand löste sich von seiner Schulter und der Graf ward bequem installiert. Cedric zog Dicks Taschentuch hervor und trocknete sich die Stirn.
»Es ist heiß heute Abend, nicht?« fragte er.
»Wahrscheinlich musst du ein Feuer haben wegen deinem Fuß. Nur mir kommt's ein wenig heiß vor.« Sein angeborener Takt bewahrte ihn davor, irgendetwas auch nur scheinbar zu tadeln.
»Du hast soeben ein hartes Stück Arbeit getan«, bemerkte der Graf.
»Oh nein, das war gar nicht hart. Nur heiß ist mir es geworden.« Und damit behandelte er seine feuchten Locken energisch mit dem Taschentuche. Lord Fauntleroys Platz am Tische war seinem Großvater gegenüber. Ein breiter Armstuhl nahm auch hier die schmale Gestalt auf. Alles, was er bis jetzt gesehen hatte, die hohen, weiten Räume, die kolossalen Möbel, die stattlichen, hochgewachsenen Diener, der ungeheure Hund und der Großvater selbst, alles war doch dazu angetan, ihm die eigene Kleinheit vor Augen zu bringen. Dies beunruhigte Cedric jedoch keineswegs. Für sehr groß oder sehr wichtig hatte er sich nie gehalten, und er war mit Freuden bereit, sich auch Verhältnissen anzupassen, die etwas Überwältigendes für ihn zu haben schienen. Freilich hatte er kaum je so winzig ausgesehen, als in dem weiten Lehnstuhle an der feierlichen Tafel. Trotzdem er so einsam lebte, hielt der Graf seinen Haushalt auf großem Fuße, und das Dinner war ein wichtiges Moment in seinem Leben und natürlich auch in dem des Koches, für den die Tage, an welchen seine Herrlichkeit keinen Appetit hatte, schwere Prüfungen brachten. Heute jedoch schien der Appetit besser als sonst, und die Kritik über die Entrees und die Bereitung der Soßen war nicht so gründlich, weil er häufig über den Tisch hinüber nach seinem Enkel blicken musste. Er selbst sprach wenig, erhielt aber sein kleines Gegenüber gut im Zuge und fand es zu seinem eigenen Erstaunen ganz unterhaltend, ihm zuzuhören. Dabei freute er sich im Stillen darüber, wie fest er sich auf den kleinen Kerl gestützt hatte, um dessen Mut und Ausdauer zu prüfen und wie vortrefflich dieser die Probe bestand. »Du hast deine Grafenkrone nicht immer auf«, fragte Lord Fauntleroy bescheiden.
»Nein«, erwiderte der Graf mit seinem merkwürdig grimmigen Lächeln. »Ich stehe mir nicht besonders.«
»Mr. Hobbs hat zuerst gemeint, du werdest sie immer tragen. Dann sagte er aber auch, du werdest sie hier und da ablegen, wenn du den Hut aufsetzest zum Beispiel.«
»Ja, ja«, sagte der Graf. »Gelegentlich lege ich sie ab.«
Einer der Diener musste sich plötzlich abwenden, um hinter der vorgehaltenen Hand ein eigentümliches Husten hervorzustoßen. Cedric hatte seine Mahlzeit zuerst beendet, lehnte sich in seinem Stuhle zurück und sah sich im Zimmer um. »Du musst sehr stolz sein auf dein Haus«, bemerkte er. »Es ist so schön und der Park, der ist so herrlich.« Dann hielt er einen Augenblick inne und sah merkwürdig bedeutungsvoll zum Grafen hinüber. »Ist das Haus nicht sehr groß für nur zwei Menschen, die drin leben?«
»Groß genug jedenfalls«, versetzte der Graf. »Ist dir es zu groß?«
Seine kleine Herrlichkeit zögerte einen Augenblick. »Ich dachte nur so, dass wenn zwei Leute drin wohnen, die nicht gut zusammenpassen, dann könnte man sich recht einsam vorkommen.«
»Glaubst du, dass wir gut zusammenpassen werden?«
»Oh ja, gewiss. Mr. Hobbs und ich, wir sind sehr gute Freunde gewesen. Er war der beste Freund, den ich je hatte, außer Herzlieb.« Der Graf zog die buschigen Augenbrauen ein wenig in die Höhe.
»Wer ist das, Herzlieb?«
»Meine Mama«, sagte Lord Fauntleroy mit seltsam leisem, ruhigem Tone. Die Tafel war aufgehoben und man begab sich wieder in die Bibliothek. Diesmal führte der Diener den Grafen auf der einen Seite, die andere Hand aber stützte derselbe wieder auf des Enkels Schulter, nur nicht so wuchtig wie zuvor. Nachdem der Diener sich zurückgezogen hatte, lagerte sich Cedric auf dem Teppiche vor dem Kamine neben Dougal, streichelte den Hund und blickte schweigend auf das Feuer. Der Graf beobachtete ihn scharf. Es war ein Ausdruck von Sehnsucht und tiefem Nachsinnen in des Kindes Augen, und ein paar Mal seufzte er leise.
»Fauntleroy«,
begann der alte Herr schließlich,
»woran denkst du?«
»An Herzlieb«, erwiderte er, Und es wird besser sein, wenn ich ein wenig aufstehe und im Zimmer herumgehe. Er erhob sich, steckte die Hände in die Taschen und fing an, auf und ab zu gehen. Seine Augen leuchteten verdächtig und er hatte die Lippen aufeinander gepresst. Aber er hielt den Kopf hoch und trat sicher und fest auf. Langsam stand Dougal auch auf, sah eine Weile zu ihm hinüber, dann schritt er auf das Kind zu und folgte ihm. Cedric zog eine Hand aus der Tasche und legte sie dem Hunde auf den Kopf. »Ein guter Hund, der«, sagte er. »Er ist schon ganz mein Freund und weiß, wie mir's zumute ist.«
»Wie ist dir's denn zumute?«, fragte der Graf.
Es war ihm unbehaglich, mit anzusehen, wie der kleine Mensch da zum ersten Mal mit seinem Heimweh kämpfte, und doch freute er sich, dass Cedric sich so tapfer hielt. Der kindliche Mut gefiel ihm.
»Komm her«, sagte er.
Fauntleroy kam sofort. »Ich bin noch nie von Hause weg gewesen«, sagte das Kind, die großen braunen Augen etwas mühsam aufreißend. »Es ist eine besondere Sache, wenn man auf einmal die ganze Nacht in jemandes Schoß bleiben soll, statt nach Hause zu gehen. Aber Herzlieb ist ja nicht so sehr weit weg, daran sollte ich denken«, hat sie gesagt. »Und ich bin ja schon 7. Und ich kann auch ihr Bild ansehen. Sie hat mir es gegeben.« Er fuhr mit der Hand in die Tasche und zog ein kleines Etui von dunkelblauem Samt hervor. »Hier ist es. Sieh, wenn man daran drückt, so springt es auf. Und drin ist sie.« Er lehnte sich dabei so vertrauensvoll an des Grafen Arm, als ob dies von jeher sein Platz gewesen wäre. »Das ist sie«, sagte er und sah lächelnd zu ihm auf. Der Graf zog finster die Augenbrauen zusammen. Er wollte das Bild nicht sehen und warf trotzdem einen Blick darauf. Es erschreckte ihn förmlich, ein so junges, hübsches Gesicht vor sich zu haben, mit den nämlichen braunen Augen wie das Kind an seiner Seite.
»Vermutlich glaubst du, sie sehr lieb zu haben.«
»Ja«, erwiderte Cedric sanft und einfach, »das glaube ich, und das ist auch so. Weißt du, Mr. Hobbs war mein Freund, und Dick auch, und Mary. Aber Herzlieb und ich, wir sind doch die allerbesten Freunde und sagen einander alles. Und ich muss auch für sie sorgen, weil mein Papa das nicht mehr tun kann. Wenn ich groß bin, werde ich arbeiten und Geld verdienen.«
»Wie gedenkst du denn das anzufangen?«, erkundigte sich der Großvater.
Seine kleine Herrlichkeit setzte sich wieder auf den Kaminvorsetzer, hielt das Bild in der Hand und schien sich seine Antwort reiflich zu überlegen. »Ich habe schon gedacht, ich könnte in Mr. Hobbs' Geschäft eintreten«, sagte er. »Aber lieber würde ich Präsident.«
»Schicken wir dich besser ins Oberhaus«, sagte der Graf.
»Ja nun, falls ich nicht Präsident werden kann und das auch ein gutes Geschäft ist, will ich's wohl tun. Spezereigeschäfte sind nicht immer unterhaltend.« Vielleicht dachte er noch weiter über den Gegenstand nach, denn er blieb ganz ruhig sitzen und sah ins Feuer. Der Graf sprach nichts mehr, lehnte sich in seinem Fauteuil zurück und beobachtete das Kind. Manch neuer, ihm fremder Gedanke mochte den alten Edelmann beschäftigen. Dougal hatte sich lang ausgestreckt, den mächtigen Kopf auf die breiten Tatzen gelegt und schlief. Tiefes Schweigen herrschte. Als eine halbe Stunde später Mr. Havisham in das Zimmer geführt wurde, machte ihm der Graf halb unwillkürlich ein hastiges Zeichen, leise aufzutreten. Dougal schlief noch immer. Und neben ihm, das lockige Köpfchen auf den kleinen Arm gelegt, schlummerte Lord Fauntleroy.